Habt ihr euch auch schon mal darüber gewundert, weshalb die Welt so verschieden, so kreativ ist, so faszinierend und so oft einfach mega schön? Ich meine, okay, schön ist ja manchmal ein bisschen subjektiv, zugegebenermaßen. Da gibt es auch Dinge, die wir nicht so schön finden, aber ich bin sicher, fast für alles, auch das, was wir nicht so schön finden, gibt es Menschengruppen, die das schön finden, ansprechend finden, begeistert sind davon. Wir erleben hier auf der Erde Gottes Fülle, seinen Reichtum an so vielen Stellen im Leben. In der Natur, in der Gemeinschaft mit anderen Menschen, hier in verschiedenen Kulturen, in der Gemeinde. Am Freitag zum Beispiel Praise Night, oder riesig viel Wirken von Gott, seine Fülle, seine Kreativität. Und wenn wir die Erde kennen und dann zum Beispiel in der Bibel lesen, wie Johannes mit menschlichen Ausdrücken versucht, den Himmel zu beschreiben, wie wunderbar und reich und kostbar das mal einmal sein wird, das lässt uns nur erahnen, wie viel größer Gottes Kreativität sein Reichtum ist. Das, was er seine Fülle nennt. Warum nur hat Gott das alles so geschaffen? Ich meine, wenn Techniker wie ich diesen Job gehabt hätten, dann wäre das wohl alles viel standardisierter geworden, einfältiger, effizient, nicht? Aber damit auch so viel langweiliger, in so vielen Ausprägungen. Und ich bin erst daran, für mich selber zu lernen, das Chaos zu lieben. Fällt mir nicht so leicht, aber es ist eigentlich noch cool. All der Reichtum, ich glaube, Gott möchte uns vor Augen führen, wie mächtig und unbegrenzt er ist. Wenn wir die vielen unerklärlichen Dinge sehen oder für uns erlernen oder in der Schule, in der Ausbildung oder vielleicht im Internet findet ihr super Clips, die irgendwann wieder was Verrücktes erklären, wir kommen aus dem Staunen nicht heraus. Dieser geniale Schöpfer. Und er zeigt uns, dass nicht nur seine Genialität, sein Wahnsinns, sein Wissen, Verstand unbegrenzt ist, sondern auch seine Kreativität über alles hinausgeht, was wir kennen und uns vorstellen können. Das ist einfach so verrückt. Meine Tochter, sie hat kürzlich am Mittagstisch erzählt, dass die Hummeln nur deshalb fliegen können, weil sie daran glauben. Sie hat das Thema Bienen im Moment. Und ja, zugegebenermaßen, sie hat das in der Schule gelernt und das ist ein gutes Beispiel, dass nicht alles, was wir in der Schule lernen, stimmt. Natürlich muss sich die Hummel nicht im Kopf anstrengen, damit sie fliegen kann. Aber dass der auf eine Art unspektakuläre Flug einer pummelig flauschigen Hummel etwas ist, das wir Menschen uns lange Zeit nicht erklären konnten und wo es so viele davon gibt, ist ja irgendwie schon faszinierend. Aber neben dem, dass Gott uns mit seinem Reichtum der Welt, seinem Power, seinem Muckis, wir haben die kurze Sequenz von diesem Gewitter gesehen, zeigt, glaube ich, möchte er uns auch fest zeigen, wie großzügig er ist, wie verschwenderisch ganze Herden und dass immer noch mehr davon da ist. Immer noch mehr Sachen zu entdecken, Forscher entdecken, ja, weiß nicht täglich, aber immer wieder neue Arten. Man findet immer wieder neue Erklärungen, Schätzen, neue Anzahlen findet man, neue Größen im Universum und neue Mini-Dingsbums, kleine Dinge, die irgendwo in unseren Atomen drin sind, mit Riesenmaschinen gemessen. Seine Hand, die kann immer und immer wieder schöpfen. Und die geht einfach immer noch eine Ecke weiter als das, was wir uns vorstellen können. Schöpfen und schaffen, verteilen, uns Menschen zeigen, einfach unendlich großzügig sein. Und natürlich möchte er uns, seine Geschöpfe, auch inspirieren, ermutigen, ebenfalls kreativ zu sein. Auch das haben wir gesehen, aber auch neugierig nachforschen, herausfinden, weshalb etwas geht, immer mehr wollen, dass nämlich die Menschen vornehmlich etwa 20 Jahren mit Hilfe von Hochgeschwindigkeitskameras und Wirbelberechnungen dann doch herausgefunden haben, weshalb eine Hummel fliegen kann, was sie ja offensichtlich tut, dann finde ich das auch nichts weiteres als einfach genial, wie Gott uns solche Rätsel stellt, die wir dann entdecken dürfen. Und wir uns diese Neugierde und den Fleiß fürs Detail ins Herz legt. Er hat es in uns hineingelegt, uns an seinem Reichtum zu erfreuen, an einzelnen Dingen, aber eben auch an vielem. Ein ganzes Himalaya-Gebirge. Ich weiß, ich spreche vielleicht nicht jeden von euch an, aber ich finde es der Hammer. Riesige Prärien mit großen Tierherden, Fische im Korallenriff in allen Farben und Formen. Da tauchst du nicht wieder auf, zum Glück musst du Luft holen. Blumenwiesen in den Alpen, wir waren in den Sommerferien auf einer Alp, da haben wir Blumensträuße gepflückt. Das Ziel war immer noch eine Blume zu finden, die wir nicht schon hatten, und die Blumensträuße waren riesig. Wahnsinn! Aber Menschen oder auch Menschen und Kulturen, all das Faszinierende, das Unbekannte oder auch die Dinge, die wir Menschen hervorgebracht haben, den Reichtum zeigen, dass wir uns daran erfreuen. Man könnte beinahe von einem verschwenderischen Gott reden, oder? Wobei, verschwenderisch geht bei Gott eben gar nicht. Denn verschwenden kann ja nur etwas, das begrenzt ist. Gottes Reichtum ist nicht begrenzt. Verschiedene Stellen in der Bibel bringen zum Ausdruck, dass alles, was auf der Erde ist, sein ist, dass er es geschaffen hat. Oder dass alle Schätze, Silber und Gold, sein sind, dass alles von ihm kommt, für ihn und zu ihm ist. Und wisst ihr was? Gott liebt es, seinen Reichtum mit uns zu teilen, uns mit einzubinden in das Großartige. So hat er schon Adam mit involviert, ihm eine Aufgabe gegeben und gesagt, ja, kümmere dich mit mir um die Schöpfung. Er hat den Tieren sogar Namen geben dürfen. Er liebt es, seinen Reichtum mit uns zu teilen. Er liebt es, die Menschen zu segnen, ganz generell. Dass die Erde und die Menschen fruchtbar sind und Leben und Nahrung und Versorgung entstehen kann. Er erhält alles am Leben. Und sein großzügiger Wunsch, uns an seinem umfassenden Reichtum teilhaben zu lassen, ist es schlussendlich auch, dass Jesus sagen lässt, hey, ich bin gekommen, damit ihr die Fülle haben dürft in eurem Leben. Das ist Ausprägung davon, wie er seinen Reichtum uns großzügig schenken möchte. Gott liebt es, seinen Reichtum mit uns zu teilen. Selbst wenn wir über unsere Erdenzeit hier hinausschauen, sehen wir, dass wir einmal im Himmel zusammen mit ihm regieren werden. Ich meine, das ist verrückt. Er teilt auch die Ewigkeit mit uns, mit seinen geliebten Geschöpfen. Doch mit wem teilt denn Gott? Gott sei Dank gilt Gottes Segen allen Menschen und Tieren der ganzen Erde. Das können wir da sagen. Aber wir sehen auch, dass Gott einen speziellen Segen seinem Volk verheißt. Zum einen war das zur Zeit des Alten Testamentes, das Volk Israel, dass er immer wieder speziell gesegnet und versorgt hat, aber auch seine Propheten und Könige, die sich immer wieder auf seinen Segen und seine Versorgung haben verlassen können. Und so hat dieser Segen aber mit Jesus sich auch ausweiten können auf die weitere Familie Gottes, seine Nachfolger, die Jünger, uns alle. Man kann deshalb ganz gut sagen, dass Großzügigkeit und Segen ein Merkmal der Reich-Gottes-Kultur sind. Dass Gott seinen Reichtum großzügig mit uns teilen möchte und wir von seiner Wesensart inspiriert und ermutigt sein sollen. Wobei, ich meine, das mit dem Teilen ist ja so eine Sache. Wir bringen das unseren Kindern ja bei, und mussten das auch selber lernen, dass wir teilen sollten. Aber das ist ja nicht so einfach, weggeben. Weil dann scheint man ja irgendwie weniger zu haben, wenn ich die Hälfte vom Kuchen weggebe oder dann vielleicht wieder die Hälfte davon und vielleicht habe ich schon nur die Hälfte erhalten. Wir sehen richtig, wie der Reichtum zwischen unseren Fingern davon verschwindet. Aber nein, wir kriegen ja den Reichtum von Gott. Ihm gehört es doch und es ist doch unendlich. Sein Reichtum ist grenzenlos und spätestens seit der Speisung der 5000 Menschen wissen wir, dass mit dem Teilen des Essens davon gar nicht weniger geworden ist, sondern sogar die Resten mehr waren, als was ursprünglich da war. Oder wir meinen, ja, wir vergessen so schnell. Oder wir meinen, dass weniger von Gottes Wirken für mich übrig bleibt, wenn der andere etwas erlebt, und werden vielleicht neidisch, als dass wir uns von Herzen mitfreuen und ermutigen lassen. Das ist doch ein Unsinn. Sein Reichtum ist grenzenlos und er möchte sie großzügig schenken. Aber ich will da gar nicht spoilern, gar nicht allzu viel erzählen. Ich möchte zum heutigen Thema, bei dem es darum geht, wie großzügig Gott seinen Reichtum mit uns teilt, eine Geschichte aus der Bibel lesen und erzählen. Es ist eine Geschichte, die viele von uns schon gehört haben und kennen und euch vielleicht überrascht, dass ich sie in diesem Kontext verwende. Und doch glaube ich, dass uns diese Geschichte auch mitteilen, womit Gottes Großzügigkeit für uns zu tun hat. Und Gott heute zu uns durch diese Geschichte sprechen will. Und zwar lesen wir dieses Gleichnis von Jesus im Lukas ab Vers 11. Ihr werdet gleich merken. Sie beginnt nämlich wie folgt. Ein Mensch hatte zwei Söhne, und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Ja, ich weiß, ihr wisst jetzt, welche Geschichte es ist, das ist auch gut so. Und die Geschichte geht dann nämlich weiter. Der Jüngere, der ja den Vorschlag gemacht hat, packt das Geld und seine 7 Sachen zusammen und geht auf eine Reise. Und er lässt es sich gut gehen, gibt das Geld großzügig aus. Und wie das Geld weg ist, kommt auch noch eine Hungersnot und er sucht verzweifelt Arbeit und durfte dann nicht mal das Futter der Schweine essen, die er gehütet hatte. Und da kommen in ihm seine Erinnerungen hoch an den Reichtum des Vaters. Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und das hat er dann auch gemacht. Und sein Vater hat ihn schon sehnlichst erwartet und rennt ihm entgegen und umarmt und küsst ihn und nimmt ihn wieder auf als seinen wiederhergestellten Sohn. Und um ihm zu zeigen, dass es ihm ernst ist, gibt er ihm wieder einen Ring und beste Kleider und schmeißt eine Riesenparty. Lasst uns fröhlich sein, ruft er seinen Leuten zu. Und ihr erinnert euch zu diesem Thema sicher an den letzten Sonntag, wie wichtig das ist, dass wir uns darüber freuen. Und man meint an dieser Stelle, an diesem Happy End der Geschichte zu sein. Aber Jesus erzählt das Gleichnis weiter. Das ist die Hälfte. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld, und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was da wäre. Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten, und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Möglicherweise kennt ihr diese Geschichte. Denn ihre primäre Aussage, die ist für jeden von uns fundamental. So erzählt sie doch in der ersten Hälfte der Geschichte von eigentlich jedem Menschen, von jedem von uns, der den Vater, der hier für Gott steht, verlässt, der eigentlich das gute Zuhause in selbstsüchtiger Absicht verlässt und ein Leben in Sünde lebt. Jeder von uns war mal so ein Sünder. Und die Geschichte erzählt dann aber auch davon, dass der Sohn sieht, dass er falsch unterwegs ist. Und er entscheidet sich, zurück zum Vater umzukehren. Ein regelrechter Wendepunkt im Kopf, im Herzen, aber auch geografisch. Das Alte wird verlassen und er macht sich auf zu seinem eigentlichen Zuhause, dort, wo er doch hingehört. Er geht aber auch im Ungewissen. Wir sehen das. Weiß, dass er es eigentlich nicht verdient hätte. Aber tief in sich weiß er, dass es die einzige Chance für ein glückliches Leben ist. Und wie er in die Nähe des Zuhause kommt, nimmt die Dramatik ihren Höhepunkt. Wird er völlig überrumpelt von seinem Vater, den ihn schon von weit her gesehen hat und ihm entgegenrennt, all die Zeit auf ihn gewartet hat. Der Vater wusste, dass sein Sohn ein totes Leben führte und hatte so auf seine Rückkehr gehofft. Und ist es nicht so, wir alle, wir lieben die göttliche Reaktion des Vaters. Keine Schelte, nur Liebe. Und wieder Einsetzung des Rückkehrers als seinen Sohn. Die Freude über die Einsicht und die Rückkehr und die Liebe zu seinem Kind überwiegt. Ein Kind, das er noch so gerne wieder als seinen Sohn einsetzt. Ein großer Teil von uns haben diesen Schritt gehen dürfen. Und wenn du aber weißt, dass Gott, dein liebender Vater, eigentlich immer noch auf deine Rückkehr wartet, dass, wenn du weißt, dass du eigentlich so dein Sohn bist, dann wäre heute ein guter Zeitpunkt, dass du das machen kannst. Packe die Gelegenheit und renne heute in seine ausgebreiteten Arme. Und Gott wird auch dich wieder einsetzen als sein Kind. Ich habe da zwei tolle Verheißungen, es gibt auch noch mehr in der Bibel mitgebracht. Da steht zum Beispiel: Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein und zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Oder auch: Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Das sind eindrückliche, kaum glaubbare Aussagen. Gott, der weit entfernte Gott, irgendwo durch, der kommt uns so nahe und setzt uns als seine Kinder und Erben ein. Und doch stehen diese Aussagen so in der Bibel und dürfen wir sie für uns in Anspruch nehmen. Aber was heißt denn das für uns konkret? Und was hat das mit dem heutigen Thema, mit Gottes Großzügigkeit, mit seinem Reichtum uns gegenüber zu tun? Wir sind von Gott als seine Kinder und Erben genannt. So wie die beiden Söhne im Gleichnis. Und Erben zu sein hat ja irgendwie zwei Dimensionen. Eine materielle Dimension, an das denken wir häufig, so mal schnell, ja, Geld kriegen oder sowas. Aber auch eine ideologische Dimension. Als Eltern ist es einem doch ein Anliegen, dass das Gute aus seinem Leben an die Nachkommen weitergegeben wird. Und da gehören auch unsere Werte und Überzeugungen dazu. Wir freuen uns doch, wenn unsere Kinder gute Werte von uns übernehmen. Und leider übernehmen sie manchmal auch ein Blitzbrödli-Mödeli von uns. Aber so geht es auch Gott. Als Vater hier in der Geschichte möchte er uns Einblick in seinen Herzschlag geben. Da gehört die Freiheit für seine Kinder dazu, die er konsequent auslebt. Selbst wenn sie Mist bauen, aber eben auch seine Großzügigkeit, seine Freude, seine Vergebung. Und wir haben in den vergangenen Monaten sehr viel über seine Werte, eben seine Reich-Gottes-Kultur gehört. Und heute bin ich überzeugt, möchte uns Gott mit dieser Geschichte über den Wert der Großzügigkeit in der Reich-Gottes-Kultur lehren. Denn Gott ist uns gegenüber wie dieser Vater im Gleichnis. Er beschenkt uns Menschen aus seinem unendlichen Reichtum. Ja, ich gebe dir Lebenszeit. Ich gebe dir Kraft und Energie. Ich gebe dir Beziehungen. Und damit gebe ich dir Geld, Besitz und Einfluss. All das erhalten wir von Gott in unsere menschlichen Hände gedrückt. Und von dieser Großzügigkeit können wir nur lernen. Was machen wir jetzt damit? Und in der Geschichte sehen wir zwei Varianten von Umgängen mit diesem Reichtum. Und ich denke, wie es sich Gott wohl in beiden Fällen eigentlich ein bisschen anders vorstellt, wie wir damit umgehen sollten. Und wir wissen auch aus anderen Gleichnissen in der Bibel, dass es auch noch einen dritten Weg gibt. Das ist dann ein anderes Mal dran. Werden wir ein anderes Mal darauf eingehen. Zum einen haben wir da den jüngeren Sohn. Ja, kann mir den so richtig vorstellen, oder? Yes, mein Erbe,
mein Schatz, ihr kennt die Hobbits vielleicht, mein Schatz. Er nimmt das Geld, er hat es ja auch eingefordert, er wollte das ganz bewusst, das ist jetzt alles mein. Und er beginnt damit auch gleich die Wirtschaft anzukurbeln. Aber wir sehen, er verputzt das Geld. Er setzt es ein für Dinge, die keinen Bestand haben, für Freunde, die keine sind. Aber er muss leider erkennen, dass das Geld und die falschen Freunde ihn irgendwann nicht mehr tragen. Er kommt in eine materielle, aber auch in eine geistliche Armut. Und dann haben wir auch noch den älteren Bruder. Ja, auch er nimmt natürlich sein Erbe an. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch für ihn ein Schatz war. Er hat es vielleicht nicht so gezeigt. Und bedacht, wie er ist, nimmt er sich vor, das ist ein guter Start, jetzt muss ich das Geld nur noch horten und wenn ich fleißig bin und spare, dann wird es noch viel mehr. Und wir lesen im Text, er arbeitet und er gehorcht. Das ist doch eigentlich gar nicht schlecht. So ein Arbeiter wünscht man sich vielleicht. Aber wir merken, dass da irgendwie auch keine Freiheit drin ist. Aus der Reaktion können wir erkennen, dass da kaum Freude, sondern vor allem Härte ist. Er hat mit aller Kraft gefallen wollen und dabei verpasst, von dem Wesen seines Vaters zu lernen. Und er hat ganz vergessen, dass er ja eigentlich Erbe ist, dass alles, was um ihn herum war, ihm bereits gehörte und von ihm verwendet werden konnte. Für eine Party, für irgendwas. Und trotz seinem materiellen Reichtum hat auch dieser Sohn sich irgendwie arm gefühlt. Die beiden Söhne waren Kinder und Erben vom Vater, aber sie haben beide in einer Armutsmentalität gelebt. Doch wie geht es uns? Wo passiert es uns, dass wir als Kinder und Erben von dem Gott, dem allen Reichtum und alle Fülle hat, in einer Arbeitsmentalität leben? Wie geht es uns? Armut ist, wenn du nichts geben kannst. Dieser Satz hatte ich vor einer Woche in der Kleingruppe gehört. Und wie es ja so ist, es gibt ja keine Zufälle, das Thema war nicht abgestimmt. Es ging da um eine Geschichte von einer armen Familie, die mit ganz großem Einsatz über Wochen Geld für Bedürftige zusammengespart hat. Und die Familie hat sich beim Zusammensparen und beim Geben von diesem Geld wie Könige gefühlt, dass sie das machen konnten. Die Geschichte waren sie dann ganz enttäuscht, dass sie das Geld wieder zurückgekriegt haben, weil da merkten sie plötzlich, wie die anderen Menschen sie eben als arm erkannt haben. Aber das Sammeln war für sie ein königlicher Akt und das hat mich berührt. Armut ist, wenn du nichts geben kannst. Ich denke, dieser Satz hat eine Aussage, die in uns nachhallen darf. Wir haben so viel zu geben. Ja, es gibt Armut, auch unter Christen und auch in der Schweiz, wo wir so ungern über solche Themen sprechen, uns darum zieren. Menschen, Geschwister mit Zweifel und Sorgen, wie sie ihr Geld richtig zum Leben einsetzen können. Menschen, die Gottes Sorgen, Versorgung weniger vom Überfluss, von der Überflussseite kennen, sondern mehr von der kurz vor Knappseite. Und immer wieder die Versorgung auch über ihre Geschwister erfahren. Und dennoch denke ich, dass es einen weitaus größeren Teil unter uns Christen gibt, die in einer Arbeitsmentalität leben, aber eigentlich von Gott gesehen großzügig beschenkt, reich sind. Und dennoch eine Mentalität, die uns prägt, dass wir uns darum sorgen, in irgendeiner Art zu kurz zu kommen von dem, was Gott eben gibt. Lebenszeit, Kraft, Energie, Beziehungen und damit Geld, Besitz, Einfluss. Und wir deshalb darin nicht in der gleichen göttlichen Großzügigkeit leben können, wie es eigentlich auch das ideologische Erbe des Vaters wäre. Wir dürfen uns zu Recht fragen, was dann das Gegenteil einer Armutsmentalität ist. Reichtumsmentalität greift da irgendwie zu kurz und ich denke, es ist auch nicht das, was Gott für unsere Herzen wünscht. Ich glaube,
Das göttliche Gegenteil einer Armutsmentalität ist eine Glaubensmentalität, weil darin gründet unsere gesunde Einstellung zu all dem Guten, was wir von Gott erhalten haben. Eine Glaubensmentalität, die in der Aussage oder die Aussage von Jesus glaubt, dass ich versorgt bin an Leib, Seele und Geist. An Leib, dass mir nichts fehlen wird, an Nahrung, an Zuhause, an Kleidung. Jesus erwähnt das, auch wenn das Versorgtsein vielleicht nicht immer genau eins zu eins das ist, was ich mir vorstelle, aber auch versorgt bin am Körper und Seele, dass er mein Heiler sein will, dass er mich von innen und außen wiederherstellen will, dass er mein Helfer, mein Tröster, meine Burg ist. Und zuallererst und zualleroberst gibt mir die Glaubensmentalität auch das so dringende Verständnis davon, dass ich eben Gottes Kind und sein Erbe bin. Dass mich nichts von der Liebe Gottes trennt und dass ich seinen vielen Verheißungen als Kind ergreifen kann. Das Erbe, das mir zusteht, der Junior hat es gesagt, gib mir das Erbe, das mir zusteht, er ergreift es. Dass wir die Verheißungen ergreifen können, dass Gott weiß, was ich brauche. Dass er mich versorgen wird. Dass er mich kleidet, das sind alles Aussagen aus der Bibel, dass er geben wird, um was wir in seinem Willen beten. Dass es mir an nichts mangeln wird. Dieses Verständnis einer Glaubensmentalität zu ergreifen und festzuhalten, das ist die Challenge. Und sie zu leben in einer Welt, in der die Selbstverwirklichung und der Egoismus zunimmt und auch die Einstellung bezüglich Verantwortungen zu Nächsten oder zu einer Gesellschaft abnimmt, da diese Glaubensmentalität festzuhalten und im Sinne des Königs leben zu können, das spielt zusammen mit dem Wert des Vaters, nämlich der Überzeugung, großzügig zu leben. Dieser Wert der Großzügigkeit, bin ich überzeugt, will uns eine neue Freiheit schenken. Und das ist es ja, was uns Gott geben will. Er will uns eine Freiheit geben hier auf der Erde. Eine Freiheit schenken über den Dingen, die er uns anvertraut. Lebenszeit, Kraft, Energie, Beziehungen und damit Geld, Besitz, Einfluss. Alles, was ich habe ich doch von ihm erhalten. Dem guten Gott, der alle Macht und allen Reichtum hat. Im Himmel und auf Erden. Der endlos Neues schöpfen kann. Alles, was ich habe, ist Geschenk, gehörte ihm und ist mir deshalb anvertraut, es in seinem Sinn zu gebrauchen. Nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ja, wie würde Jesus mit den mir anvertrauten Dingen umgehen? Der Sinn des Vaters ist es, dass wir Freiheit erleben mit dem, was wir haben und großzügig damit umgehen. Es ist ja eigentlich so, dass man mit den Dingen, die einem nicht gehören, ganz gut großzügig umgehen kann, ist es nicht? Das wäre doch ganz einfach, davon weiterzugeben. Ich weiß schon, dass es das nicht ist. Aber eigentlich? Ich denke, wir können uns alle selber überlegen, was in unserem Leben dazugehört, wo Jesus neue Freiheit schenken möchte, was meine ich unter meiner Kontrolle und Verwaltung haben zu müssen. Ist es die Agenda? Ist es der Porsche oder der VW oder der irgendwie andere Auto, Velo? Hm? Ist es meine Grillwurst oder mein Kleingeld? Ich glaube, dass Gott uns in Bezug auf seinem uns anvertrauten Reichtum eine neue Großzügigkeit schenken will. Und damit viele gute Erlebnisse, wie er uns eben nicht hängen lässt, sondern im Gegenteil, wie wir erfahren dürfen, wie Großzügigkeit für uns alle Freiheit bedeutet. Ich möchte dafür beten. Jesus, ich danke dir, dass du so ein guter und großzügiger Gott bist und dass wir deine Kinder und Erben sein dürfen, dass wir reich beschenkt sind mit all dem vielen, was du uns gibst. Ja, Herr, ich danke dir dafür einfach, ja, weil wir ohne dich nichts hätten. Und ich danke dir auch, dass du dir wünschst, dass wir mit in deinem Sinn damit umgehen. Und so bitte ich dich, ja Herr, zwei Dinge. Zum einen bitte ich dich, dass dort, wo wir Menschen unter uns haben, die wirklich deine Versorgung ganz speziell brauchen, die, wo einfach wenig da ist. Herr, ich bitte dich um Versorgung. Vater, ich bitte dich, dass du deinen Segen schenkst und dass wir erleben dürfen, dass es niemandem von uns an etwas mangeln muss. Herr, ich bitte dich, dass du versorgst. Und Vater, dort, wo wir überall versorgt sind, dort möchte ich dich bitten, dass du an unseren Herzen dranbleibst. Herr, dass du uns deine Großzügigkeit lehrst und deine Freiheit, dass wir erleben dürfen, wie du uns veränderst, wie du unser Verhalten veränderst und wie dadurch die Welt um uns herum verändert wird, wie dadurch dein Reich gebaut wird und deine Kultur in unserem Leben und in unserem näheren Umfeld und weiteren Umfeld vielleicht auch, wie dein Reich wachsen kann. Ich danke dir, Vater, dass du uns mit allem versorgst und dass du so ein guter und großzügiger Gott bist. Ich lobe und preise dich. Amen.